will mal mit einer gar nicht so leichten Frage anfangen. Und zwar folgende. Das Internet. Würdest du sagen, dass das Internet etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist? Also wenn du dich entscheiden müsstest für gut oder schlecht, was würdest du sagen? Was wäre deine Antwort? Keine Angst, ich warte jetzt nicht, dass ihr eure Hände hebt, weil ich persönlich finde diese Frage echt schwierig und ich glaube, viele von euch hätten auch Schwierigkeiten, da irgendwie zu sagen, das ist es, gut oder schlecht. Warum? Na, eigentlich ganz einfach, weil es irgendwie beide Seiten hat, oder? Also das Internet hat voll die vielen Vorteile. Man hat dann Messenger und E-Mails und Online-Shopping und Wikipedia und Google und so viele gute Sachen, die einem an total vielen Bereichen helfen. Aber es gibt dann eben auch diese Schattenseiten und diese Schattenseiten machen es dann eben doch schwierig, teilweise das als gut einzuordnen, wenn man dann an Internetkriminalität denkt, Datenskandale, Suchtpotenzial und so weiter, was da alles mit verbunden ist. Und wenn man jetzt beide Seiten zusammennimmt, dann kann man eigentlich gar nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern irgendwie muss man so einen Kompromiss finden. Man muss irgendwie sagen, ja, grundsätzlich ist das etwas Gutes, eine gute Erfindung, aber es kommt eben ganz drauf an, was man damit macht, wie man damit umgeht, wie man dazu steht. Und ich glaube, dieses Prinzip, es kommt drauf an, was man damit macht, das gilt für ganz viele Dinge im Leben. Also jedes Mittel, jedes Werkzeug, das man zur Verfügung hat, man kann das entweder gut einsetzen und dann bringt es einem Segen, Freude und baut auf, macht was Gutes. Oder man setzt es eben schlecht ein und dann macht es kaputt, zerstört, macht Kummer und so weiter. Es kommt ganz darauf an, wie ich mit den Dingen umgehe. Und ich glaube, genauso ist es auch bei dem Thema, um das es heute gehen soll. Ich will heute mit euch über Geld reden. Ich weiß, das ist ein bisschen ein kritisches Thema, über Geld und Besitz zu reden. Aber Jesus hat auch ganz viel darüber geredet. Wenn man so mal durch die Evangelien so durchschaut, Jesus redet echt sehr häufig über dieses Thema, über Geld, Besitz. Und auch Jesus betont immer genau diese beiden Seiten. Er betont einerseits total das Potenzial, was Geld hat. Man kann mit Geld so viel Gutes anstellen. Geld kann so ein Segen sein, so viel Gewinnbringendes bewirken. Aber Geld kann eben auch gefährlich sein. Oder? Geld kann einen auch innerlich kaputt machen oder zerstören. Kommt ganz drauf an, wie man zum Geld steht. Und weil eben Jesus so oft redet über Geld, glaube ich, sollten wir auch in der Gemeinde mal über Geld reden, immer wieder. Wie stehst du zum Thema Geld? Glaubst du oder denkst du, du hast einen guten Umgang mit Geld? Wenn du dich mal selber ein bisschen reflektieren würdest, stehst du gut zu Geld? Ist Geld eher etwas, wo du Angst vor hast? Oder wie stehst du zum Thema Geld? Ich will mit euch heute ein bisschen darüber nachdenken, auch über einen Bibeltext. Und keine Angst, ich will jetzt heute hier keine Moralpredigt halten, irgendwie mit dem Finger auf euch zeigen, ach, du machst das falsch oder so. Darum geht's gar nicht. Es geht eher so ein bisschen darum, wie die Überschrift auch zeigt, das Potenzial von Geld so ein bisschen zu entdecken. Weil Geld, das hat so ein schönes Potenzial, wenn man es eben Gott wohlgefällig verwendet. Ich will mit euch heute eine Geschichte durchgehen, die Jesus einmal erzählt hat. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du die gerne mit aufschlagen, Matthäus 25. Es kann gut sein, dass du diese Geschichte schon kennst. Ist gar kein Problem. Das ist das Tolle an Gottes Wort. Man kann eine Geschichte 100-mal lesen und jedes Mal lernt man irgendwie doch was Neues. Von daher gucken wir uns mal diese Geschichte an, Matthäus 25. Kurz etwas zum Zusammenhang. Jesus erzählt diese Geschichte kurz vor seinem Tod. Also das ist so wenige Tage, bevor er stirbt. Und über was redet man kurz vor seinem Tod? Ich vermute über die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, oder? Also das, was einem wirklich nahe geht. Und das tut Jesus auch. Jesus redet in diesen letzten Tagen vor seinem Tod sehr viel über Treue, über Hingabe und über Wachsamkeit. Und all das bezieht er eben auch explizit auf das Thema Geld. Okay, das nur so ganz kurz im Zusammenhang. Ich lese mal die ersten beiden Verse vor. Ihr könnt gerne in der eigenen Bibel mitlesen. Oder falls es groß genug ist, könnt ihr auch an der Wand mitlesen. Ich lese mal die ersten Verse ab Vers 14 vor. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine ganze Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einen jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Also wir haben hier diese Geschichte von diesem vermögenden Mann. Dieser vermögende Mann, der besitzt recht viel Hab und Gut scheinbar und er reist außer Landes und zwar für eine längere Zeit. Man weiß nicht genau, wie lange er wegreist, aber er ist erstmal weg. Erstmal für längere Zeit. Und in dieser Zeit vertraut er seinen Knechten sein Gut und Habe an. Und er gibt diesen Knechten einen Teil jeweils seines Geldes, seines Vermögens. Er spricht hier davon, dass er ihnen verschiedene Anzahl von Talenten gibt. Kurz zum Verständnis, Talente, das meint jetzt nicht irgendwie Fähigkeiten oder Begabung, wie man das in unserer Sprache kennt. Nein, Talent war damals eine Maßeinheit. Talent war damals eine Maßeinheit ursprünglich für Gewichte. Das meinte so 35 bis 40 Kilogramm, je nachdem, wie man das zuordnet. Und man verwendete das aber auch für Geld. Das heißt, Geld in diesem Gewicht, also insbesondere für Silber. Das heißt, der Herr vertraute seinen Knechten eine gewisse Anzahl an Kilogramm Silbergeld an. Ja, und wenn man sich das vorstellen kann, 5 Talente, das sind knapp 200 Kilogramm Silbergeld, das wird einiges an Geld gewesen sein. Das waren einige Jahresgehälter, die er den Knechten hier anvertraut. Und dieses Geld, diesen großen Besitz, mit dem sollen sie jetzt eben in seiner Abwesenheit weise umgehen. Ich denke, man kann dieses Szenario, diese Geschichte total gut auf uns übertragen, oder? Bist du in Christus, dann hast du auch einen Herr und dieser Herr ist auch irgendwie außer Landes. Also Jesus ist gerade nicht hier, der sitzt hier nicht in unseren Reihen, er ist da, aber er ist beim Vater im Himmel. Das heißt, er ist wie dieser Herr außer Landes gereist, er ist zum Vater gegangen, aber wie dieser Herr eines Tages auch zurückkommen wird, so ist es auch mit Jesus, er wird zurückkommen. Eines Tages wird er zurückkommen vom Vater, so wie er es versprochen hat. Und so wie dieser Herr seinen Knechten Geld anvertraut, so vertraut er auch uns, einem jeden heute, Geld an. Vielleicht sagst du jetzt, Moment mal, Jesus vertraut mir Geld an, inwiefern? Also ich meine, das Geld, was auf meinem Konto ist, das habe ich mir selber erarbeitet. Inwiefern hat Jesus da was mit zu tun? Stimmt, nachvollziehbarer Gedanke, aber die Bibel lehrt uns, dass das nur ein Teil des Ganzen ist. Dieses Thema Geld, das hat immer so zwei Seiten. Auf der einen Seite stehst du. Du gehst zur Arbeit und du verdienst dir dein Geld. Das stimmt. Aber das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Das ist der eine Teil, den wir in unserer Welt so kennen. Also unsere Welt hat genau diese Einstellung zum Thema Geld. Aber in Christus, wenn du in Christus bist, wenn du an ihn glaubst, dann bist du eine neue Kreatur und du hast die Möglichkeit, einen ganz neuen Sinneswandel zu erleben und diese Sachen ganzheitlich auf einmal wahrzunehmen. Du kannst Dinge auf einmal von mehreren Seiten beurteilen, weil Gott dich dazu befähigt. Und Gott hat noch eine ganz andere Perspektive auf das Geld. Ich finde das sehr schön in 5. Mose 8 beschrieben. Da redet Gott zu seinem Volk und da geht es genau darum, diese andere Seite vom Geld mal ein bisschen zu beleuchten. Ich lese mal ein paar Verse aus 5. Mose 8, ab Vers 12. Da sagt Gott zum Volk Israel: Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste. Und jetzt ganz wichtig, du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Gott betont hier die andere Seite der Medaille. Er sagt, ja, ganz klar, du hast es gewirkt, du bist am Arbeiten, natürlich. Aber denk auch an mich, denk daran, dass ich es bin, der dich überhaupt dazu befähigt. Gott ist es, der dein Leben in seiner Hand hält. Gott ist es, der dir das Leben überhaupt geschenkt hat, der dir die Kraft gibt, der dir den Schlaf schenkt, der dir die Konzentration gibt, der dir deine Arbeitsstelle geschenkt hat. Er ist es, dem du deinen ganzen Werdegang überhaupt verdankst. Er ist es, von dem du die Schulbildung erhalten hast, indirekt, und von dem du die Arbeit hast und durch den du dein Geld überhaupt verdienen kannst. Das ist die Perspektive der Bibel. Lass uns nicht den Fehler machen, nur einseitig auf das Thema Geld zu schauen. Ich verdiene mein Geld, ich spare mein Geld an, ich mache das. Sondern ja, ich mache das, aber nur, weil Gott mich dazu befähigt. Ich glaube, in dieser Perspektive liegt so viel mehr Segen. Weißt du, Gott hat unsere ganze Welt in der Hand. Und für Gott ist das gar kein Problem, auch die globale Wirtschaft irgendwie zu lenken. Für Gott wäre das gar kein Problem zu sagen, okay, heute über Nacht lasse ich die Wirtschaft zusammenbrechen und dann kannst du schauen, was du mit deinem Ersparten anfängst. Heute über Nacht gibt es eine Inflation und zack, ist dein Erspartes nicht mehr wert. Das wäre in Gottes Möglichkeit. Gott kann das alles machen. Und dann sieht man auf einmal, mein Anteil ist doch irgendwie recht begrenzt an dem, was ich zum Thema Geld zu sagen habe. Wir Menschen, wir denken so oft, boah, wir haben unser Leben in unserer Hand. Ich arbeite und dann habe ich Geld, dann habe ich Besitz und dann habe ich Sicherheit und dann kann ich etwas damit machen. Aber wie flüchtig das alles ist, das sehen wir gerade. Wir haben heute Morgen noch darüber geredet, über die Flugkatastrophe zum Beispiel gerade. Da waren Menschen, die hatten 20, 30, vielleicht 40 Jahre lang etwas angespart und von heute auf morgen ist es weg. Und glauben wir nicht, dass das nur da passiert ist, das kann jedem passieren. Es liegt eben nicht allein in unserer Hand. Lasst uns beim Thema Geld immer beide Seiten berücksichtigen und unsere Sicherheit nicht auf das setzen, was unsere eigenen Hände können, sondern immer auch schauen, es liegt in Gottes Hand. Gehen wir zurück zur Geschichte aus Matthäus 25. Was lernen wir aus diesen ersten beiden Versen? Nun erst einmal ganz grundlegend, Geld ist erst einmal etwas Gutes. Das würde ich so festhalten. Geld ist grundsätzlich etwas Gutes. Warum? Ja, weil Gott es mir anvertraut und Gott würde mir nichts Schlechtes anvertrauen. Das widerspräche seinem Wesen. Geld ist erst einmal etwas Gutes, etwas, das Potenzial hat, das Gott uns anvertraut. Und zweitens, alles Geld der Welt gehört letztendlich Gott. Ich glaube, das muss erstmal so sacken in uns. Aber weißt du, das ist die logische Konsequenz. Wenn ich sage, ich erhalte mein Geld, weil Gott mir die Kraft gibt und so weiter, das heißt, mein persönliches Geld stammt von Gott irgendwie. Naja, und das gilt für alle Menschen, dann gehört ja irgendwie alles Geld Gott. Das ist so die logische Konsequenz. Und es macht ja auch irgendwie Sinn. Gott ist der Erschöpfer des Universums. Da ist doch klar, dass ihm die ganze Schöpfung gehört. Sehr ähnlich drückt das Haggai aus, oder Gott durch Haggai, den Propheten in Haggai 2, Vers 8. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Mit anderen Worten, ja, Gott ist der völlige und alleinige Eigentümer allen Geldes dieser Welt. Und weißt du, ich finde diesen Gedanken total beruhigend. Es gibt ja dieses Sprichwort, Geld regiert die Welt. Und als Christ kann ich ganz klar sagen, nein, das stimmt nicht. Also klar, es gibt reiche Menschen, die haben einen gewissen Einfluss. Ob es jetzt so ein Bill Gates ist oder Elon Musk oder Jeff Bezos oder wie sie alle heißen, diese ganzen Multimilliardäre. Ja klar, die haben einen gewissen Einfluss, natürlich. Die haben Geld und damit Einfluss. Aber sie haben nur einen gewissen Einfluss, ein gewisses Geld. Gott hat allen Einfluss, alles Geld. Und das ist so ein Unterschied und ich finde, das ist so beruhigend für mich. Nicht Geld regiert die Welt, Gott regiert die Welt. Und in dem Zusammenhang auch der dritte Punkt, Gott macht arm und Gott macht reich. So heißt es in 1. Samuel 2, Vers 7. Da heißt es wörtlich, der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Für Gott als Eigentümer allen Geldes ist es so absolut kein Problem, mit seinem Geld zu machen, was er will. Er kann arm machen, er kann reich machen, er kann Menschen Geld geben, so wie es auch in dieser Geschichte hier heißt. Er kann aber genauso auch Geld wegnehmen. Es liegt in seiner Hand, in seiner Kontrolle. Was machen diese Gedanken mit dir? Ich meine, das sind so allgemeine Gedanken, ne? Die haben jetzt noch nicht so viel mit dir persönlich zu tun, aber was machen diese allgemeinen Gedanken mit dir? Ich denke, sie sollten zwei Dinge in uns auslösen. Erstens, sie sollten uns in die Demut treiben. Und zwar auf eine gesunde und gute Art und Weise, uns mal selber ein bisschen realistisch einzuschätzen. In unserer Welt werden wir sehr schnell davon geprägt, dass alles in unserer eigenen Hand liegt, dass ich machen kann, was mir möglich ist. Denn dieser amerikanische Traum, ich kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden, wenn ich nur hart genug arbeite, dann kann ich alles erreichen. Und dieses Denken, das prägt unsere Welt und das prägt auch uns zu einem gewissen Grad. Aber lasst uns von diesem Gedanken nicht einlullen, weil Gott ist es, der arm macht, der reich macht. Gott ist es, der unser Leben in der Hand hält. Ja klar, wir können etwas leisten, wir können unsere Kraft einsetzen, aber immer nur zu einem gewissen Grad haben wir das selber in der Hand. Lasst uns Lass uns realistisch auf das Leben schauen, in Demut, in dem Wissen, Gott hält mein Leben in seiner Hand. Er kann mich arm machen, er kann mich reich machen. Es ist sein Wirken. Und ich glaube, wenn man diese demütige Haltung hat, dann kann das einem auch im zweiten Anlauf Ruhe geben, Gelassenheit. Man muss sich dann nicht immer Sorgen und Gedanken um alle möglichen Dinge machen. Wenn du ein Christ bist, wenn du in Christus bist, dann hast du Gott zum Vater. Und wer war nochmal Gott? Das ist der, der alles Geld hat und allen Einfluss hat. Und das bedeutet, du hast den zum Vater, zum liebenden Vater, der all das Leben in seiner Hand hält. Und das kann einen ruhig machen. In all diesem Chaos und in Krisen und Wirtschaft und was auch immer alles uns umgibt. Hey, ich habe Gott zum Vater. Wer sollte mir irgendetwas tun können? Okay, lass uns mal weitergehen. Jetzt ein bisschen konkreter, ein bisschen persönlicher. Ich lese mal weiter ab Vers 16. Sogleich aber ging der, welcher 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in der Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Also wir sehen hier so ein bisschen, ne, wir haben diese 3 Knechte, die verschieden viel Geld empfangen haben vom Herrn und sie machen jetzt etwas mit dem Geld. Und wir haben 2 Knechte, die sagen sich, okay, wir machen etwas mit diesem Geld, wir handeln damit und dann steigern wir den Wert des Geldes. Und der andere Knecht, der vergräbt das einfach und steigert den Wert nicht. Und lange Zeit scheint sich niemand dafür zu interessieren, es ist total egal irgendwie, was wer macht. Aber irgendwann, nach ganz, ganz langer Zeit, dann kommt der Herr plötzlich zurück und er rechnet mit ihnen ab. Was lernen wir hieraus? Nun, erst einmal, es steht dir frei, mit deinem Geld zu machen, was du willst. Das sehe ich erstmal hier so drin. Ne, also die Knechte, da gibt es irgendwie keinen, der sie kontrolliert. Da gibt es keinen, der genau hinguckt und sagt, das darfst du nicht machen, das darfst du machen. Hier hast du jetzt ein Banklimit oder irgendwas, ein Überweisungslimit. Nein, da gibt es nichts. Die haben einfach das Geld und die können damit machen, was sie wollen. So ist es auch bei uns. Ne? Also es gibt keinen, der dich irgendwie einschränkt in dem Umgang mit deinem Geld. Du kannst dir das beste Auto kaufen, das teuerste Haus bauen, den besten Urlaub gönnen. Du kannst alles damit machen, was du willst. Es steht dir erst einmal frei. Es gibt keinen, der dich da irgendwie einschränkt. Aber, und das ist der 5. Punkt, irgendwann kommt die Abrechnung. Das ist wie im Restaurant. Wenn du im Restaurant bist, dann kannst du so viel Essen bestellen, so viel Trinken bestellen, wie du willst. Und es wird immer geliefert und geliefert und geliefert. Aber du kannst dir ganz, ganz sicher sein, am Ende kommt der Kellner. Und mit dem Kellner kommt die Rechnung. Und dann musst du das bezahlen. Du kannst mit der Abrechnung rechnen. Und so ist es auch im Leben. Ja, du kannst dein Leben lang machen, was du willst mit deinem Geld. Du kannst kaufen, was du willst. Aber am Ende kommt die Abrechnung. Und so wie diese Knechte am Ende vor ihrem Herrn stehen müssen, so wirst du eines Tages vor Gott stehen. Du wirst vor Gott stehen. Und naja, das kann ein nettes Gespräch sein. Es kann aber auch sehr unangenehm sein. Wie sieht es bei den Knechten aus? Wie wird ihre Abrechnung ausfallen? Ich lese mal weiter ab Vers 20. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und er brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Dein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Aber das sind so richtig schöne Verse, oder? Diese beiden Knechte, denen geht es jetzt so richtig gut. Die haben irgendwie gut mit diesem Geld gewirtschaftet, die haben was Gutes mit ihrem Geld gemacht. Und der Herr, als er wiederkommt, er ist total begeistert davon. Dreifach äußert er das. Erstmal gibt er ihnen ein dickes, fettes Lob. Er lobt sie dafür, dass sie das gut gemacht haben. Als zweites belohnt er sie. Er sagt, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. warte mal, über weniges warst du treu? Das waren doch viele Jahresgehälter. Das war doch richtig viel Geld. Aber wenn das wenig ist, wie viel höher wird dann der Lohn ausfallen? Also es gibt nicht nur Lob, es gibt sogar einen richtig immensen Lohn dafür. Und das Dritte, geh hinein in die Freude deines Herrn. Das heißt nichts anderes, komm zu mir, wir wollen feiern. Wir müssen das feiern, lass uns zusammen fröhlich sein. Also dreifach Lob, Lohn und eine große Feier. So begegnet der Herr diesen Knechten. Und ich glaube, so wird auch Gott einem jeden seiner Kinder begegnen, das treu mit dem umgegangen ist, was er ihnen anvertraut hat. Weiser Umgang mit Geld wird belohnt. Ist das nicht cool? Also Gott gibt uns sein Geld, das ihm eh gehört. Und wenn wir damit weise umgehen, dann gibt er uns dafür auch noch Lohn. Das ist irgendwie ein bisschen unlogisch, weil was hat er davon? Aber Gott ist so ein freigebiger, herzlicher Gott, der uns sogar noch dafür belohnt, dass wir mit seinem Geld gut umgehen. Aber was heißt das? Was bedeutet weiser Umgang mit Geld? So ganz praktisch. Vielleicht denkst du, weil wir jetzt ja auch hier in einer Gemeinde sind, in einer Kirche sind, denkst du jetzt direkt an den Zehnten geben und sagst vielleicht, okay, muss ja irgendwas damit bedeuten, dass man 10% seines Geldes abdrücken soll. Ich will gerne kurz auf dieses Thema eingehen, aber eines kann ich direkt sagen, es geht Gott niemals um dein Geld oder um deine 10% oder darum, dass du irgendetwas spendest. Darum geht es Gott niemals. Weißt du, Gott gehört alles Geld. Warum sollte er darauf angewiesen sein, dass du ihm irgendein Geld gibst? Dann gehört es eh. Bei Gott geht es niemals darum, dass er von dir irgendwie erwartet, dass du ihm Geld gibst. Und du kannst durch dein Geld auch nichts bei Gott bewirken. Also du kannst dich dadurch irgendwie nicht vor Gott besser stellen oder so. Du kannst dadurch nicht irgendetwas erkaufen, dein Heil erkaufen oder irgendetwas. Es funktioniert so bei Gott nicht. Warum auch? Ihm gehört das ganze Geld. Gott hat einen viel umfassenderen und genialeren Plan, wenn es um Geld geht. Ihm geht es um das Potenzial des Geldes. Er vertraut dir Geld an, um zu schauen, wie du mit Potenzial umgehst, wie du mit Möglichkeiten umgehst, die er dir bietet. Weißt du, jeder Euro, jedes Geldstück, jeder Schein, wie auch immer, hat ein gewisses Potenzial. Das ist da drin, ne? Das ist in dem Euro angelegt. Oder wir haben das dem gegeben. Und dieser Euro hat eben diesen Wert und mit dem Euro kann man dann irgendwie das ausgeben oder investieren oder was auch immer. Es hat ein Potenzial. Ob es das Potenzial entfaltet, das kommt ganz darauf an, was man mit diesem Euro macht. Man kann es verschwenden, man kann es investieren. Je nachdem hat dieser Euro eine ganz andere Wirkung. Und ja, es ist total gut, Geld zu spenden, Geld irgendwie in die Gemeinde zu investieren, in ein Missionsprojekt, in eine Bibelschule oder was auch immer. Es ist total gut, das zu machen, gar keine Frage. Aber nicht, weil ich dadurch irgendwas erreichen kann, sondern weil ich dadurch dieses Potenzial, was in diesem Euro ist, zur Entfaltung bringe. Weißt du, in dem Moment, wo du ein Euro irgendwie zum Beispiel an diese Gemeinde spendest, dann bist du irgendwie ein Investor in dieser Gemeinde in gewissem Maße. Also du bist dazu, trägst dazu bei, dass hier etwas aufgebaut wird, etwas geschieht. Und wenn dann hier am Ende irgendwie ein Mensch zum Glauben kommt, dann bist du da irgendwie dran beteiligt. Ist das nicht cool, dass du diesen Euro, der nur so einen kleinen lächerlichen Wert hat, der auch nur auf dieser Erde funktioniert, dass du diesen Wert irgendwie in etwas Ewigkeitsrelevantes so umtauschen kannst? Oder wenn du irgendwie an eine Missionsgesellschaft spendest und dann geht ein Missionar ans Ende der Welt und erzählt den Menschen von Jesus, dann bist du da irgendwie dran beteiligt, weil du dazu mit beigetragen hast. Noch einmal, du kannst mit diesem Spenden nichts bei Gott erreichen in irgendeiner Form. Aber du kannst irgendwie etwas Großartiges beitragen. Du kannst Potenzial entfalten, das in dem Geld steckt. Und es gibt dieses Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Richtig, du kannst nach dem Tod nichts mitnehmen. Aber irgendwie auf diese Weise schon, weil du kannst Geld, etwas Irdisches, in etwas Himmlisches umwandeln, in etwas, was Ewigkeitswert hat, indem du das zu etwas Gutes investierst. Das ist doch mal eine ganz andere Perspektive, oder? Also die Möglichkeit zu haben, etwas Geniales durch sein Geld zu erreichen, das über dieses Leben hinausreicht. Es geht nicht um Heil, es geht nicht um irgendein etwas zu erreichen, es geht darum, einfach Potenzial zu entfalten und Gott auf diese Weise zu ehren und Großartiges für die Ewigkeit zu erreichen. Also von daher, ja, spende Geld, mach das. Also mach das auf jeden Fall. Es muss auch gar nicht 10% sein, du kannst auch 50% spenden. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, das zu tun, was Gott dir aufs Herz legt, um das immer mehr zu fördern, um Großartiges zu bewirken mit ihm. Aber weise mit dem Geld umgehen hat natürlich noch viel mehr Seiten. Man kann jetzt nicht 100% spenden, weil dann hätte man ja gar nichts mehr für sich, für seinen eigenen Haushalt. Macht natürlich keinen Sinn. Es geht einfach darum, weise zu sein in Gottes Augen. Und da hilft mir ein Vers sehr gut, in Sprüche 2, Vers 9. Da sagt Salomo, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Das so als Lebensweisheit. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Was heißt das konkret? Darf ich jetzt in den Urlaub fahren oder nicht? Ist Urlaub was Gutes oder Schlechtes? Ich würde sagen, kommt ganz drauf an. Wenn das ein guter Urlaub ist, wo du nachher frisch und erholt nach Hause kommst und wieder total gut aufblühen kannst in deiner Gemeinde, in deiner Familie, auf der Arbeit und dann wieder mit neuem Elan und Potenzial da bist, ja, dann mach das doch. Das ist das total das gute Investment. Dann hilft das dir, es hilft dir auch in deinem Dienst weiter, in deiner Familie. Du bist ein Segen. Total das gute Investment. Aber genauso auch kann man falsch investieren. Und genauso geht es, glaube ich, bei allen Dingen, die man sich kaufen kann oder leisten kann. Ob es jetzt irgendwelche, ein Auto ist, Möbel, Elektrogeräte, irgendwas Geld, das man ins Aussehen investiert, in Ausflüge und so weiter. In alle Dinge des Lebens. Es kommt drauf an. Ne? Ehre ich Gott mit dieser Ausgabe? Direkt, indirekt. Trage ich damit in irgendeiner Weise zum Guten bei? Freut sich Gott darüber, wenn ich mir sowas kaufe oder nicht? Das sind so Fragen, die man sich stellen kann. Da gibt es keine eindeutige Lösung, aber wenn man mit solchen Fragen einfach grundsätzlich mit seinem Geld umgeht, ja, dann komme ich immer mehr dazu, Gott mit meinem Besitz zu ehren und das Potenzial, das er mir anvertraut, zu entfalten. Ich glaube, als Christen sind wir nicht dazu berufen, in äußerster Sparsamkeit und im Geiz zu leben und irgendwie nur bei Brot und Wasser. Also sehe ich so nicht in der Bibel. Wir dürfen uns am Leben erfreuen oder in Gott am Leben erfreuen, aber eben immer mit dieser Perspektive, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Okay, gehen wir zu den letzten Versen dieser Geschichte. Es gibt noch einen dritten Knecht, und auch der erhält seine Abrechnung. Ich lese mal ab Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg das Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Aua, oder? Das sind richtig harte Worte. Also dieser Knecht, der bekommt eine ordentliche Rüge. Und ich glaube, das ist auch für uns eine Warnung. Also auf der einen Seite ein großer Ansporn, gut mit dem Geld umzugehen, also total positiv. Auf der anderen Seite aber auch diese Warnung, nicht unweise zu sein. Siebtens, schlechter Umgang mit Geld wird gerügt. Also die andere Seite der Medaille. Und ich glaube persönlich, es gibt zwei Arten, schlecht mit Geld umzugehen. Die eine Art ist, Geld zu lieben. Und die andere Art ist, Geld zu verschwenden. Beides kommt, glaube ich, sehr häufig vor. Beides finden wir auch so in der Bibel. Ich will kurz auf beide Seiten eingehen. Geld lieben. Paulus nennt die Geldliebe die Wurzel allen Übels. In 1. Timotheus 6. Die Wurzel allen Übels. Das ist schon eine starke Aussage, oder? Geldliebe. Wer sein Geld liebt oder wer sein Herz an Geld hängt, den verändert das Geld. So ein Mensch, der wird sehr schnell gierig und geizig Das sind beides zwei Seiten derselben Medaille. Er schaut irgendwann nur noch auf Preise, auf seinen eigenen Vorteil, auf Gewinne, auf das, was ihn persönlich betrifft. Und mehr dreht sich nur noch um ihn selbst. Weil wer Geld liebt, der liebt sich selbst mehr als alles andere. Man wird total egoistisch, selbstsüchtig, engstirnig und total davon besessen. Mehr und mehr. Und man kreiselt sich immer mehr ein um sich selbst, um sich selbst, um sich selbst. In unserer heutigen Gesellschaft, ich glaube, da tendieren sehr viele Menschen zu diesem Prinzip, Geld zu lieben und alles auf Geld zu setzen. Das merkt man zum Beispiel, wenn man Werbung sieht. Irgendwie immer mehr Werbung dreht sich darum, das Geld für sich arbeiten zu lassen. Mach was mit deinem Geld, investier etwas in Immobilien, in Aktien, in was auch immer. Mach etwas mit deinem Geld, lass dein Geld für sich arbeiten. Und ich glaube persönlich, okay, das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ich will das nicht verurteilen, wenn man so etwas macht. Ich glaube aber auch, dass da eine sehr große Gefahr drin steckt und dass man sehr schnell, weil es so ein ganz, ganz schmaler Grat ist, zwischen einem vernünftigen Umgang mit Geld und einem, ich hänge mein Herz daran. Aus eigener Erfahrung habe ich das gemacht, dass man sehr, sehr schnell sich nur noch darauf konzentriert und immer nur noch über Geld nachdenkt, über Geld redet und so weiter. Ich musste für mich da so einen Cut ziehen und sagen, nein, damit will ich nichts zu tun haben, weil das mein Herz von Gott weglenkt. Wer Geld mehr liebt als Jesus, der ist seiner nicht würdig. Jesus sagt, entweder du folgst dem Geld nach oder du folgst mir nach. Du kannst nicht beidem nachfolgen. Und deswegen, vielleicht mal für dich, wie stehst du zum Geld? Wie steht es um deine Geldliebe? Wenn deine Gedanken sich ganz, ganz viel um Geld drehen, du immer auf Gewinne orientiert bist und immer daran nachdenken musst, prüf dich mal, ob das in einem gesunden Maße ist oder ob du hier einen anderen Weg einschlagen musst, ob du hier Buße machen musst, Gott um Vergebung bittest für diese Geldliebe und auf einmal anfängst dann, dein Geld ewigkeitsorientiert zu investieren. Weißt du, das letzte Jahr mit Corona und allem drum und dran und dieser Flut und alles hat mir nur eins gelehrt, ich habe mein Leben nicht in meiner Hand. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Vielleicht lebe ich noch viele Jahrzehnte, also wäre schön. Vielleicht bin ich aber auch in ein paar Tagen tot, das kann auch sein. Und das, was ich nicht bis zu meinem Lebensende investiert habe, das werde ich nie wieder investieren können. Jeden Tag, wo ich mein Geld verschwende, wo ich mich an Geld hänge, da verschwende ich Potenzial für die Ewigkeit. Deswegen fang heute an, ein gesundes, immer gesünderes Verhältnis zum Geld zu entwickeln. Geld nicht zu lieben, sondern den Herrn zu lieben. Die andere Seite ist genauso schlimm, Geldverschwendung. Und ich glaube, Geldverschwendung, da brauche ich niemand erklären, was das ist. Man kann Geld irgendwie in jedem Lebensbereich verschwenden, ob es irgendwie ein überteuertes Hobby ist oder indem man alles in ein perfektes Haus steckt oder in sein super teuerstes Auto oder in ganz, ganz viel Geld in sein Aussehen investiert. Oder, es gibt so viele Möglichkeiten, Geld zu verschwenden, wenn es ein überhöhtes Maß hat. Und ja, das ist genauso eine Verschwendung von Potenzial. Beides, also ne, Geld lieben, Geld verschwenden, beides verschwendet Potenzial, was Gott dir gibt, damit du ihn ehren kannst, damit du Großartiges für sein Reich erreichst. Jesus spricht einmal im Gleichnis darüber in Lukas 8. Und da sagt er dann, dass Reichtum und die Vergnügung der Welt den eigenen Glauben ersticken und deswegen einen hindern, geistliche Frucht zu tragen. Sehr ähnlich beschreibt das auch Paulus in dem Text, den Simon letztens hatte. Simon hat letztens über 2. Timotheus 3 gepredigt. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Da ging es um diese Selbstliebe und so weiter. Und da kamen zwei Begriffe vor. Genau das. Einmal die Liebe zum Geld und dass man das Vergnügen mehr liebt als Gott. Es sind genau diese beiden Prinzipien, die wir immer wieder sehen. Bei Jesus, bei Paulus, überall sehen wir das. Und das sind die beiden großen Gefahren in Bezug auf Geld. Lasst uns hier aufpassen, dass Geld nicht unseren Glauben abschnürt, sondern lasst uns Geld nutzen zum Guten, zum Investieren, zum vernünftigen Haushalten, um Gott zu ehren. Ja, und damit will ich auch zum Schluss kommen. Geld. Geld hat so viel Potenzial, man kann mit Geld so viel Wundervolles erreichen. Man kann Geld zu so viel Gutem einsetzen, ob es jetzt im eigenen Haushalt ist, um die Gastfreundschaft zu steigern, ob es in Ausflüge sind, um Gemeinschaft zu haben, ob es in irgendwelchen Dingen ist, ob es in Gemeinde und Mission ist. Man kann Geld so gut einsetzen und den Herrn damit ehren. Und das ist toll und dazu will ich uns ermutigen. Lass uns doch immer mehr dazu kommen, als ganze Gemeinde wirklich so ein gesundes Verhältnis zum Geld zu entwickeln und wegzukommen von dem Verständnis von Geld, was unsere Welt hat. Unsere Welt, die Gesellschaft, die nicht in Christus ist, sie hat nicht den Geist Gottes und dementsprechend hat sie auch ein falsches Verhältnis zum Geld. Das ist normal. Aber wir dürfen in Christus unseren Sinn verwandeln lassen zu einem neuen Denken, zu einem neuen Umgang mit Geld und dürfen Geld als das sehen, was es ist, nämlich ein Potenzial, das Gott uns gibt. Amen.